Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Mit kollektiven Erinnerungen ist es so eine Sache. Oft sind sie nicht an Texte oder Schriften gebunden, sondern an bestimmte Orte, wie es in Deutschland zum Beispiel das Brandenburger Tor sein könnte oder die Berliner Mauer oder sogar Musik. Der französische Historiker Pierre Nora hat diese Art von Mentalitätsgeschichte geprägt und als Sachbuchchef des Verlagshauses Gallimard bahnbrechende Ideen entwickelt. Er ist jetzt im Alter von 93 Jahren gestorben. Wir erinnern mit dem Sachbuchlektor Detlef Felken an ihn. Ein neues Buch des schwedischen Schriftstellers Alex Schulmann stellen wir Ihnen außerdem vor. Aber zuerst geht es um einen Roman, der sich einem Thema zuwendet, das seit, mindestens 2500 Jahren in der Literatur verhandelt wird, nämlich die Liebe. Ja, Schnecke, ja, lautet der Titel einigermaßen geheimnisvoll. Der Autor heißt Jan Sneller, ist 45 Jahre alt und stellt die Sprache ins Zentrum, umspielt, erkundet, meißelt und formt sie. Mit welchen Mitteln er dies bewerkstelligt und wie er sich seinem enorm aufgeladenen Sujet nähert, weiß Undine Fuchs.
Liebe ist nicht in Sprache übersetzbar. Jeder Versuch wird vom Liebenden immer schon als unzureichend empfunden. In den 80ern ließ sich diese Erkenntnis bei Roland Barthes nachlesen. Und im Bensko besang sie 2011 unter dem Titel »Wenn Worte meine Sprache wären« in so ziemlich jedem Radio. Noch schwieriger mit der Sprache wird es, wenn sich die einmal gelebte Liebe im Stillen zu entzweien beginnt. An diesem Punkt setzt Jan Snelers Roman »Ja, Schnecke, ja« an. Hannes und Amanda sind seit mehreren Jahren ein Paar, als Amanda einen Forschungsaufenthalt in Japan annimmt. Es gibt keinen Streit, keine neue Liebe. Und dennoch ist das Paar aus dem Gleichgewicht gekommen.
Seit Wochen wird Hannes aus ihr nicht mehr schlau. Sie gibt sich ihm nur in Fragmenten zu erkennen. Das war schon so, als sie noch hier auf dem Sprung war. Vollends ist es der Fall, seit sie sich in diesem fernöstlichen Nebel auflöst, aus dessen Weben sie ihm solche Zeichensplitter sendet. Und über sie hinaus kein einziges Wort.
In der Distanz beginnt ein Neuausloten der Beziehung. Amanda entzieht sich der Kommunikation. Ihr Handy befindet sich immer öfter im Flugmodus. Stattdessen identifiziert sie sich zunehmend mit ihrem Forschungsgegenstand, den Schlundsackschnecken und deren Autotomie, der Fähigkeit also, Körperteile abzuwerfen. Lebens- und Liebeszeichen sendet sie fast nur noch via Online-Lebensmitteleinkäufen, die sie Hannes mit der Post liefern lässt.
Amanda draggt und droppt eine türkisblaue Packung Hafermilch von ganz rechts oben im Regal mit den veganen Milchprodukten im Virtual Space des Online-Händlers Beyond Yamnio in ihren Einkaufswagen. Und nochmal. Und nochmal. Dann swipet sie sich zum nächsten Regal.
Romantik wird hier, ganz im Sinne der Theorien von Eva Illouz, zum Konsumgut. Schon in Snelers erstem Band Milchgesicht kämpften die Protagonisten mit der Liebe in einer modernen Welt. So auch Hannes. Er leidet unter Amandas Abnabelung und kompensiert Entfernung und Schweigen durch Ersatzkommunikation. In der Bibliothek leiht er jedes auffindbare Buch mit Japan-Bezug aus, um in Amandas Funkstille hinein seine neu gewonnenen Erkenntnisse zu mansplainen.
Hannes, nanu, was meldet sich denn bitte der jetzt schon wieder zu Wort, ohne dass er gerufen wurde? Kusch, Hannes, kusch. Hannes, hallo. Na gut. Hannes also schreibt in einem seiner Angelesenheitsergüsse ellenlang über das japanische Wörtchen ma, dass es vom japanischen Ja zur Lücke spreche, von der Tendenz, Räume nicht vollzustellen, nicht alles auszusprechen, von der Wertschätzung für so etwas wie die Lehre der Dauer, des Intervalls.
Ja zur Lücke, das lässt sich durchaus programmatisch verstehen. Jan Sneler skizziert ein Paar, das keine gemeinsame Sprache mehr hat. Anstelle der intimen Kommunikation treten die Diskurse von Konsum und enzyklopädischem Japanwissen. Nicht umsonst ist der Diskursus auch mit Auseinanderlaufen übersetzbar. Was absurd klingt, lässt nämlich tatsächlich auf schönste wie tragischste Weise das Ringen eines Paares um Nähe und Distanz spürbar werden. Für diese Beziehungsbewegung findet Jan Sneler eine Sprache, die schräg wie bezaubernd ist. Wenn Amanda durch die Straßen Japans vibet und Hannes literweise geeisten Macchiato in sich hineinschüttet, klingt die Extremgegenwart eines Joshua Groß an. Dann wieder leiht Snela sich Wörter aus dem Japanischen und durchsetzt seinen ohnehin oft lyrischen Text mit Haikus. Zwischen diesen Sprachwelten gleitet der Textrhythmus und entwirft eine Realität zwischen Deutschland und Japan, Altem und Neuem, Tradition und Moderne. Selbst Amandas Weg durch den Regen wird da zum poetischen Gang.
Bei der Wohnungstür hakt sich Wagasa-san, Mr. Schirm, bei Amanda unter und schon hüpfen fußbeschlüpfte, flitzflinke Slipper aus Neopren in den Flur hinaus und die Treppe runter und tragen sie tick-tock-tack, plitsch-platsch-plitsch außer Haus. Die Leute hier nennen es Fuyusuru, wofür das Deutsche nur die Verben schweben, schwimmen und treiben hergibt.
Es ist die Sprache, die diesen Text trägt, ihn zwischen Stille und Überdrehtheit schweben lässt. Diese Ästhetik des Fluiden wiederum spiegelt sich auch in den in Jahrschnecke Jahr verhandelten Geschlechterrollen. Nicht umsonst sind die titelgebenden Schlundsackschnecken Hermaphroditen. Der hochsensible Hannes versucht zwischen der Lektüre über den Haiku-Dichter Issa und das Schauen von Trainingsvideos eines muskelbepackten YouTubers seine Männlichkeit auszutarieren. Amanda ringt unterdessen damit, sich überhaupt einem Geschlecht zugehörig zu fühlen. Auch die anderen Personen, die den Weg des Paares kreuzen, sind durchweg solche Figuren des Fluiden. So ist der männliche Präsident der Frauenuniversität, an der Amanda forscht, ausgerechnet Experte für Fuzzy Logic. Selbst Theorien haben in diesem Buch also einen poetischen Glanz. Geht es in der Fuzzy Logic doch um die präzise Erfassung des Ungefähren. Wie Snelas Roman beschreibt sie die Wirklichkeit in ihren Schattierungen, ohne dabei zu verwischen. Jahrschnecke Jahr ist ein gleichermaßen stilles wie schillerndes Plädoyer für das Nicht-Festgelegte, aber auch für das Nicht-Aufgeben-Wollen der Liebe. Die Worte »Ich liebe dich« fallen auf 420 Seiten kein Mal. Und dennoch spürt man von Amandas Drag-and-Drop-Einkäufen bis zum Hannesschen Haiku. Das sind Fragmente vieler Sprachen der Liebe.
Sagt Undine Fuchs über Jan Snela, Ja, Schnecke, Ja, erschien bei Klett-Cotta, 416 Seiten, 26 Euro. An den eigenen Müttern arbeitet sich gerade eine Fülle internationaler Autoren ab. Von Didier Ribon, Arnie Ernaux, Edouard Louis über Karl-Ove Knausgard bis zu Daniela Dröscher. Auch der schwedische Schriftsteller Alex Schulman, 1976 geboren, macht aus seiner Herkunft einen Materialfundus und nutzt ihn für seine Romane. Vom Genre etwas anders gelagert ist ein Buch über seine Mutter und deren Abgründe, das in Schweden auf Platz 1 der Bestsellerliste landete und auf enorme Resonanz stieß. Das lag auch am Thema. Es geht nämlich um Alkoholismus. Auf Deutsch heißt es »Vergiss mich«. Christoph Schröder hat es gelesen.
Kaum ein Weg ist dem Ich-Erzähler so vertraut wie die staubige Kiesstraße, die zum alten Wochenendhaus der Familie führt. Doch die Situation, in der Alex Schulman sich befindet, hat nicht den Hauch von Nostalgie. Gemeinsam mit seinem Bruder Kalle ist er aufgebrochen, um zu verhindern, dass ihre Mutter sich zu Tode trinkt. Vor 3 Tagen, so hat der dritte Bruder Niklas es berichtet, hat die Mutter sich nach einem Streit im Schlafzimmer eingeschlossen. Sie geht nicht ans Telefon wie so oft, wenn sie ihre Kinder für etwas bestrafen will. Alex, der Ich-Erzähler, spürt, dass diese Situation eine Art von Showdown ist.
Wir fahren den holprigen Weg zum Sommerhaus hinunter und ich bin mir bewusst, dass dies das Finale ist. Es ist das Ende einer Reise, die vor über 30 Jahren begonnen und sich durch meine Kindheit und Jugend und mein Erwachsenenleben fortgesetzt hat, durch all die Jahre, die vergangen sind und durch alles, was passiert ist. Es ist wie einem Theaterstück beizuwohnen, einer Tragödie. Die letzte Szene, das Ende von allem.
Alex Schulmans Buch trägt keine Gattungsbezeichnung. Es ist kein autofiktionaler, sondern ein rein autobiografischer Text. Die Mutter im Buch ist Lisette Schulmann, Tochter des berühmten Schriftstellers Sven Stolpe, von dem Schulmann in seinem 2018 erschienenen Roman »Verbrennen all meine Briefe« erzählt hat. Der Großvater spielt auch in »Vergiss mich« als Ausgangspunkt aller familiären Schieflagen eine Rolle. Doch im Zentrum von Schulmanns Aneinanderreihung eindrücklich geschilderter und beklemmender Szenen steht die Mutter. »Vergiss mich« ist als Dialog über die Zeiten hinweg inszeniert. Einem Ereignis, einer Verhaltensweise der Mutter in der Gegenwart, stellt Schulmann stets eine Erinnerung an ein Erlebnis in seiner Kindheit und Jugend gegenüber. So werden Strukturen sichtbar und es entsteht ein Echoraum, der angefüllt ist mit Ignoranz und seelischer Grausamkeit. Die Mutter hat mit dem Trinken angefangen, als der Ich-Erzähler Alex 4 oder 5 Jahre alt war. Schleichend ging das vor sich. Die Zeichen einer zunehmenden Abhängigkeit deutet Alex erst Jahre oder gar Jahrzehnte später. Die Unberechenbarkeit der hochintelligenten Lisette, die Tage, die sie im abgedunkelten Schlafzimmer verbringt, Familienabendessen im Urlaub, in denen die Stimmung je nach Alkoholpegel von Fröhlichkeit über Apathie in Aggression umschlägt. Vor allem aber die für die drei kleinen Söhne unerklärlichen Stimmungsschwankungen der Mutter, die Kälte, mit der sie den Kindern das Gefühl gab, nicht zu existieren.
Sie sieht mich an mit diesem Blick, den ich so gut kenne. Den Blick aus meiner Kindheit, meiner Jugend, meinen Erwachsenenjahren. Die ganze Zeit ist er da gewesen, dieser Blick. Man sieht kein Weiß in den Augen. Er ist einfach nur dunkel und verschwommen. Es ist, als trieben die Augen eines anderen in ihrem Gesicht. Es ist der Blick der Unerreichbaren.
Der wesentlich ältere Vater und die drei Kinder werden zu Komplizen, zu Mitabhängigen, die alles tun, um nach außen hin ein heiles Bild der Familie zu vermitteln. Am Telefon lügen, Flaschen verschwinden lassen, Normalität simulieren. Verhaltensweisen, die sich bis ins Erwachsenenalter hinein fortsetzen. Als Alex Schulmann eine eigene Familie hat, lassen er und seine Frau eines Abends die Mutter ihr kleines Kind hüten. Ein Vertrauensbeweis wider besseres Wissen, der in Chaos und Streit endet. Doch die Vertuschungsmechanismen, die Alex sich antrainiert hat, funktionieren selbst noch in dieser Situation. Die Sommerhausszene, die das Buch eröffnet, bedeutet tatsächlich eine Kehrtwende. Spät, sehr spät erst, nach Gesprächstherapien und einer Familienaufstellung, rekonstruiert Alex jene Zeit des Davor, die wenigen Jahre, in der seine Kindheit nicht von der Sucht überschattet war.
Auf einem der Fotos trägt Mama ein Kopftuch und drückt ihre Nase an meinen Hinterkopf. Ich schaue nach draußen. Mein Blick ist verträumt. Ich sehe einen kleinen Jungen, der geborgen ist und keine Angst hat. Er weiß nichts von Trauer oder Angst, denn noch hat es nicht begonnen.
Vergiss mich ist kein sonderlich geschickt oder gar elegant konstruiertes Buch. Wäre es ein Roman, müsste man Schulmann gerade im Schlussteil einen Hang zur Sentimentalität bescheinigen. Doch darum geht es hier nicht. Die Sprache, in der Schulmann aus Einzelszenen das bedrückende Bild von emotionalen und körperlichen Abhängigkeiten zusammensetzt und von einer unerfüllten Sehnsucht nach Nähe erzählt, ist geradlinig und unverstellt. Man will sich dagegen wehren und ist doch am Ende nicht nur mitgenommen, sondern auch angerührt.
Soweit Christoph Schröder über Alex Schulmann, Vergiss mich, aus dem Schwedischen von Hanna Granz, erschien bei DTV, 254 Seiten, 23 Euro. Gestern wurde der Tod von Pierre Nora am 2. Juni bekannt. Pierre Nora war Historiker und ursprünglich Lehrer. Er hatte später einen Lehrstuhl an der École des Hautes Études inne und war vor allem das Zentralgestirn des Verlags Gallimard im Bereich Sachbuch und dies in einer Zeit, als Geisteswissenschaften eine enorme gesellschaftliche Relevanz hatten. Ein Taktgeber des intellektuellen französischen Lebens also. Ich habe vor der Sendung Detlef Felken erreicht, ehemaliger Cheflektor bei CH Beck, jetzt Editor at Large. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Sie haben Pierre Nora ja kennengelernt. Welchen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht?
Ich fand ihn auf Anhieb imposant. Er war ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle und ja, würde ich sagen, etwas, was es eigentlich so fast nur in Paris gibt, so diese typische Pariser Mischung aus Esprit, Bildung, vollendeten Manieren und einer Prise Arroganz. Ich durfte ihn in seinem Büro in dem wunderschönen Verlagsgebäude von Gallimard in der Rue Gaston Gallimard besuchen. Das Büro war legendär, winzig klein, aber mit einem privilegierten Zugang in diesen Garten, den es da bei Gallimard gibt. Und seine Aura füllte den Raum. Neben einigen erlesenen Vintage-Möbeln ist das die stärkste Erinnerung, die ich daran habe. Er war ja ein kleiner Mann, aber wenn er einem gegenüberstand mit seinem Lächeln, war er überragend.
Also er hat diese französische Geistesgeschichte gewissermaßen verkörpert, schon durch seine Präsenz, so wie Sie es beschreiben. Er hat ja den Begriff der Erinnerungsorte geprägt. Worin liegt denn die Qualität dieses Konzeptes?
Ja, das ist natürlich ein Geniestreich gewesen, auf diese Idee zu kommen, die man natürlich auch in dem Koordinatensystem der damaligen Geschichtswissenschaft und ja, Mentalitätsgeschichte auch ganz gut verorten kann. Das Konzept ist ja in Deutschland dann rezipiert worden. Wir selber haben inspiriert dadurch ja eine dreibändige Ausgabe Deutsche Erinnerungsorte gemacht, die Etienne François und Hagen Schulze herausgegeben haben. Es ist aber trotzdem in Deutschland, also beim Publikum war es ein bemerkenswerter Erfolg, wie ja in Frankreich seine Lieu de Mémoire auch. Aber in Deutschland in der Wissenschaft, würde ich sagen, doch mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen worden. Ich erinnere mich, dass ein sehr prominenter Zeithistoriker mal im Gespräch mit mir gesagt hat, das sei doch alles Begriffskitsch. Was dahinter steht, ist die Vorstellung, dass Geschichte sich sozusagen nicht nur aus gedruckten Quellen ergibt, die dann von Historikern ausgewertet und geordnet werden, sondern dass es eben auch ein kollektives Gedächtnis gibt, in dem Erinnerungen im Geschichtsbewusstsein gespeichert wird. Das sind physische Orte, wie sagen wir mal Versailles oder Verdun, aber keineswegs nur. Das kann dann, um bei den Lieux de Mémoire zu bleiben, auch der Code Civil sein oder à la recherche du temps perdu von Marcel Proust. Und daran ist ja auch was wahr, das wissen wir ja alle aus unserer eigenen Erinnerung, dass wir eben die in sedimentierten Schichten abspeichern, die sich eben an bestimmten Lieus festmachen. Und diese Idee, die eben Nora in die Welt gestellt hat, fand damals viel Beifall. Und er war ja eben ein begnadeter Impresario und Ideendirigent und hat in dieser Doppelfunktion, das muss ich auch nochmal hervorheben, weil es das eigentlich, wenn ich es richtig sehe, so auch fast nur in Paris gibt, also einerseits Professor an der École des Hautes Études zu sein und andererseits aber eben Programmchef für das Sachbuch bei Gallimard, also diese zwischen diesen Sphären sich hin und her zu bewegen, das ist in Deutschland schwer vorstellbar, da ist es sehr viel abgeschotteter, die sozusagen Einflusssphären. Und daraus hat eben dann Nora eindrucksvoll Kapital geschlagen, weil er eben jede Menge kluge Leute in dieser Doppelfunktion versammeln konnte, die dann diese Lieux de Mémoire auch geschrieben haben. Es ist ja ein siebenbändiges Werk, das also in circa einem Jahrzehnt, also in einer langen Laufzeit erschienen ist und ja, wirklich Furore gemacht hat.
Ja, und es wirkt ja auch sehr erfrischend als Gedanke, dass man an bestimmte Dinge seine Erinnerung bindet oder auch an Melodien und nicht nur an Orte.
Genau.
Hat er denn auch wichtige Autoren entdeckt und an Gallimard gebunden?
Naja, also der erste Glücksgriff, den er hatte, ich weiß nicht, ob er ihn entdeckt hat im engeren Sinne, aber groß gemacht, zweifellos, ist ja Michel Foucault. Also er ist ja ein Jahr, ich glaube 65 oder sowas, ist er Programmchef und dann flattern ihm die Ordnung der Dinge auf den Tisch. Das ist natürlich grandios und er ist ja in diesem ganzen großen Zeit der Strukturalisten und in der Annalschule, Jacques Le Goff und wie die Namen alle heißen, ist er eben in vorderster Linie Programmmacher bei Gallimard, gründet ja auch diese Zeitschrift Le Debat, nicht alleine mit Marcel Gauchet, aber eben doch. Das ist schon extrem, wie soll ich sagen, also ja, herausragend. Es gibt wenige Persönlichkeiten, die in dieser Weise als Intellektuelle, als Public Intellectual und dann aber gleichzeitig eben auch als Leute, die Bücher machen, nicht unbedingt schreiben, das hat er ja gar nicht so sehr getan, aber eben auf den Weg bringen, die in vergleichbarer Weise etwas geleistet haben. Und ich würde, ich habe es ja eben schon angedeutet, auch die These wagen, dass das so eben doch eigentlich nur in der französischen Kultur und Bildungskultur vorstellbar ist, dass es eine solche Figur gibt, die dann auch so eine prägende Rolle für die Öffentlichkeit spielen kann.
Und dieser prägende Mann, Pierre Nora, der Historiker und Programmleiter bei Gallimard, ist jetzt gestorben. Vielen Dank, Detlef Felken.
Vielen Dank.
Die Nachricht eines weiteren Todesfalls erreichte uns vor der Sendung. Der amerikanische Schriftsteller Edmund White ist gestorben. 1940 geboren, wurde er zu einer Symbolfigur für die queere Literatur und galt als einer der ersten Repräsentanten dieser Richtung. Die Frage nach seiner sexuellen Identität hat ihn auch in seinen Romanen, Memoirs und Essays immer wieder beschäftigt. Ursprünglich hat er übrigens Chinesisch studiert. In Forschung aktuell geht es heute um Elementarteilchen. Für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Maike Albart.